Herzlich willkommen bei 9to Geil, deinem Podcast rund um People, Passion und Potential. 9to Geil bietet dir inspirierende Einblicke und praktische Ansätze zur Transformation der Arbeitswelt sowie der Suche nach sinnstiftenden Karrierewegen. Dabei stehen die drei Kernwerte, der Mensch im Mittelpunkt, Leidenschaft als Treiber und Potenzialentfaltung immer im Fokus. Ich freue mich, wenn du uns auf diesem spannenden Weg begleitest, während wir gemeinsam die Welt der Arbeit neu gestalten und dir helfen, deine Potenziale zu entfesseln. Schön, dass du da bist! Hattest du schon einmal das Gefühl, dass berufliche Erfolge nur durch Glück und nicht durch deine eigenen Leistungen erreicht wurden? Hattest du schon einmal die Angst, als Versager oder inkompetent wahrgenommen zu werden und dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis du auffliegst und jeder weiß, dass du eigentlich gar nichts kannst? Dann sind die Chancen groß, dass du dem sogenannten Impostor-Syndrom aufgesessen bist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9to Geil, in der wir, tada, über das Impostor-Syndrom sprechen. Die 9to Geil-OGs werden sich jetzt denken, nanu, es gab doch schon mal eine Folge zum Thema Impostor-Syndrom. Ganz genau, das war mit Laura Kellermann relativ am Anfang meines Podcasts. Ich bin der Überzeugung, dass man über das Impostor-Syndrom, die Auswirkungen und was es mit Menschen vor allem im beruflichen Kontext machen kann, nicht genug reden kann. Und deshalb folgt heute Streich Nummer 2. Dafür habe ich mir Vera Tienert an die Seite geholt. Sie wird sich gleich in der Folge natürlich auch nochmal selber vorstellen, aber was ich an dieser Folge ganz besonders feiere, ist, dass wir uns anschauen, was bedeutet das Impostor-Syndrom nicht nur für die Betroffenen selber, sondern was hat es auch für Implikationen für Unternehmen und Arbeitgeber. Denn eins wird in dieser Folge klar, das Impostor-Syndrom geht alle an, das Umfeld, in dem wir arbeiten, die Menschen, mit denen wir arbeiten. Und Vera sagt selbst, Empathie, Zweifel, Scheitern und Lernen müssen in der Chefinnenetage ankommen und dort auch aufgegriffen und kommuniziert werden. Damit wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn Vera hat uns ein kleines Geschenk mitgebracht. Aber was das ist, das erfährst du erst ganz zum Schluss der Folge. Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Vera. Ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Podcast-Folge. Und ja, die Frage, die ich an dich jetzt zuerst stelle, stell dich vor, wer bist du, was machst du, was treibt dich an und wo treffen wir dich heute Nachmittag an?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Vera. Ich arbeite hauptberuflich in der People and Culture Abteilung eines großen E-Commerce-Unternehmens. Das ist mittlerweile sogar schon meine zweite oder dritte Karriere. Angefangen habe ich in der Entwicklungszusammenarbeit, also habe schon viele Quereinstiege auch hinter mir. Ich habe außerdem aus meiner zweiten Elternzeit heraus mich als Coach und Trainerin selbstständig gemacht und begleite Menschen, Berufstätige, beim Erlangen von mehr beruflichem Selbstbewusstsein und beim Umgang mit dem Impostor-Syndrom. Genau. Und du hattest noch gefragt, was treibt mich an? Auf der einen Seite kenne ich dieses Gefühl und ich möchte anderen Leuten helfen, aus dieser Spirale rauszukommen. Und als Personalerin ärgert mich einfach zu sehen, wie viele großartige Leute ihr Potenzial nicht verwirklichen und ihre Träume nicht verwirklichen, aus Angst, zu wenig zu können oder den Herausforderungen nicht wirklich gewachsen zu sein.
Eine ganz, 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 ganz wundervolle Mission, die du dir da auf die Fahne geschrieben hast. Wir wollen heute ganz besonders über das Impostor-Syndrom oder Hochstaplergefühle, wie auch immer wir es nennen wollen, sprechen. Und ich möchte gern einsteigen mit etwas, das ich auf deiner Homepage gelesen habe. Und ich zitiere dich jetzt und dann steigen wir direkt auch in das Thema ein. Ich habe gelesen, dass du schreibst, ich habe einen klassischen Mosaiklebenslauf und im Laufe meines Berufslebens in den verschiedensten Positionen in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und Branchen gearbeitet. Mehr als einmal habe ich berufliche Quereinstiege in neue Rollen, Themen und Verantwortlichkeiten gemacht. So konnte ich zwar Vielseitigkeit und Lernfähigkeit unter Beweis stellen, aber Experten waren gefühlt immer nur die anderen. Ein wahres Festessen für meine Impostorgefühle. Wow. Und du siehst mich, während ich das sage, schon nicken. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, sie schreibt mir aus der Seele, denn mir geht's ganz genauso. Ich bin auch jemand mit einem sehr bunten Lebenslauf, was oft auf Kritik stößt und was natürlich diese Gefühle noch total befeuert. Steigen wir ein. Was sind Impostorgefühle und wie bist du deinen Impostorgefühlen auf die Schliche gekommen?
Also Imposter-Syndrom oder genau, ne, Impostergefühle, was ich schöner finde, weil es keine Krankheit ist oder keine medizinische Diagnose. Menschen, die damit zu kämpfen haben, haben Schwierigkeiten, ihre Erfolge, ihre beruflichen Erfolge auf ihr eigenes Können und auf ihre Fähigkeiten zurückzuführen und suchen die Gründe dafür vielmehr irgendwie in irgendwelchen glücklichen äußeren Umständen. Also zum Beispiel, ach, ich habe den Job nur bekommen, weil sich garantiert kein anderer beworben hatte oder meine Chefin mochte mich, ich hatte ein tolles Team. Oh Gott, oder die haben was verwechselt da in der Personalabteilung, haben so zwei Personalnummern verwechselt. Eigentlich sollte die Beförderung gar nicht an mich gehen oder so. Also solche Geschichten erzählt man sich dann. Und aus diesen Gedanken heraus haben Menschen mit Impostergefühlen immer das Gefühl, eigentlich schummel ich mich ja nur so durch. Ich mache hier allen was vor. Ne? Und irgendwann werden sie merken, dass ich eigentlich gar nichts kann. Und dann werde ich hier als Mogelpackung, als Hochstaplerin ertappt.
Ja.
Ja, und aus dieser Angst heraus, die je nach Ausprägung dieser Gefühle sehr, sehr unterschiedlich stark sein kann, entwickeln die Menschen damit auch so ein ganz ungesundes, wenig nachhaltiges Coping-Verhalten bis wirklich hin zu Erschöpfungsdepressionen. Und ich bin meinem eigenen Impostergefühl auf die Schliche gekommen. Das muss so in der Uni gewesen sein. Ich komme aus einer Familie, wo Wissen, kognitive Fähigkeiten sehr, sehr hoch bewertet wurden und gleichzeitig Bescheidenheit aber auch sehr hoch bewertet wurde. Das heißt, irgendwie bitte so Erfolge immer runterspielen, ist nichts Besonderes und so. Und in der Schule ist mir alles zugeflogen. Ich musste mich eigentlich nie besonders anstrengen. Und dann kam die Uni. Und ich weiß heute noch ganz genau, wie ich da in diesen Seminaren und Vorlesungen sitze und um mich rum gefühlt alle, also ich habe Politikwissenschaften studiert, alle um mich rum sich total gut auskannten, super informiert waren, messerscharf analysieren konnten, ihre Haltung zum politischen Tagesgeschehen total gut ausdrücken konnten. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich bin hier falsch. Ich habe ja gar keine Ahnung. Ich traue mich gar nicht zu sagen, ich traue mich gar nicht zu fragen, ich traue mich überhaupt nicht, meine Meinung zu formulieren, weil ich weiß ja gar nichts. Mhm. Und dieses Gefühl, mich da so durchzuschummeln und dann bei irgendwelchen guten Seminarnoten auch nur zu denken, so, ja, ich habe ja ganz lange dran gearbeitet, ich habe einfach viel gelernt, das hätte ja jeder geschafft. Ne? Das hat sich dann später, als ich ins Berufsleben getreten bin und so die ersten fachlich relevanten Jobs hatte, hat sich das verstärkt, dass ich häufig dachte, ich muss mich total beweisen, alles 200%ig erledigen, sonst fällt auf, dass ich eigentlich total unqualifiziert bin und eigentlich gar keine Ahnung habe. Dabei, witzigerweise, kam ich eigentlich immer relativ gut an. Also ich habe schnell Verantwortung übertragen bekommen, habe mich gut entwickeln können, bin befördert worden und wieder befördert worden und hatte aber immer das Gefühl, eigentlich habe ich das gar nicht verdient. Und vor einiger Zeit, das ist schon ein paar Jahre zurück, habe ich mich mit einer Freundin unterhalten, die eine top ausgebildete, super smarte Frau ist und die sagte, oh Gott, Vera, weißt du was? Ich glaube, wenn meine Chefin wüsste, wie wenig ich eigentlich kann, die würde mich nie wieder einstellen. Und da dachte ich, oh krass, die geht das auch so? Und kurze Zeit später sprach ich mit einer anderen Freundin über dieses Gespräch und dann sagte sie, ja, das ist das Imposter-Syndrom. Und da dachte ich so, okay, das hat sogar einen Namen. Und so diese Erkenntnis, es geht anderen auch so. Und ich bin nicht alleine, ich kann darüber sprechen. Das war für mich so der Auslöser zu sagen, ich gucke da mal genauer hin.
Wow. Und ich glaube, du hast gerade gesagt, zu wissen, dass das einen Namen hat, das Label zu wissen, das betrifft nicht nur mich. Und vielleicht steckt da auch so ein bisschen mehr hinter, als das, vielleicht ist es auch nicht die Wahrheit. Ist total schön zu wissen. Ich gehe kurz zurück zu was du am Anfang gesagt hast. Du hast von deiner Familie gesprochen, dass da kognitives Wissen und Bescheidenheit so die Maxime waren. Woher kommt die Entwicklung dieser Gefühle? Mhm. Ist es systemisch veranlagt? Das interessiert mich natürlich als systemische Beraterin total. Ist es was wir als Kind irgendwann mal aufschnappen? Ist es die Konfrontation mit einer Situation, wo man uns mehr zugetraut hat, als wir dann leisten konnten. Und sowas wäre ja auch völlig okay und normal zu sagen, ich bin dem nicht gewachsen gewesen. Wie entwickeln sich solche Gefühle?
Ich versuche das kurz zu umreißen, weil alleine damit könnten wir die ganze Folge füllen. Weil das ist auch sehr, es gibt sehr viele unterschiedliche, ich sage jetzt mal so Trigger-Entwicklungen. Ja. Und man, es kann aus der Kindheit kommen, aber es kann auch erst viel später entstehen. Also grundsätzlich lässt sich, glaube ich, sagen, überall dort, wo Menschen mit unrealistischen Standards oder Erwartungen konfrontiert sind, zum Beispiel darf ich nur Einser nach Hause bringen und wenn es ein Zwei ist, ist es schon wieder nicht gut genug, muss ich immer alles perfekt können. Oder wird mir auch als Kind schon einfach nichts zugetraut, so, keine Ahnung, so, ja, dein Bruder ist der Begabte, du bist die nette, ordentliche. Ne? Also kriege ich schon als Kind irgendwie signalisiert, dass ich eigentlich keine besonderen Fähigkeiten habe. Kriege ich als Kind signalisiert, dass meine Wertigkeit an irgendwelche Konditionen geknüpft ist. Wenn du immer brav, fleißig, outstanding bist, dann haben wir dich lieb und wenn es weniger ist, dann nicht. Also das sind so Klassiker. Und weil du nach systemischen Ursachen gefragt hast, das sind natürlich, ne, das sind Dinge, die kommen aus der Familiendynamik heraus und die sind auch häufig unausgesprochen. Das sind Dinge, die mir meine Eltern einfach durch Handlungen, durch Wertschätzung oder fehlende Wertschätzung einfach auch mitgeben. Und dann später auf dem Arbeitsmarkt häufig Menschen, die die Ersten von sind, also das erste Kind aus einer Arbeiterfamilie beispielsweise, das studiert hat. Oder ich sag mal, die erste Person of Color in einem rein weißen Management-Team. Auch da passiert es häufig, dass diese Menschen glauben, ich gehöre hier eigentlich nicht hin, weil mein Werdegang, meine Historie ist so anders. Eigentlich muss hier ein Fehler unterlaufen sein, dass ich hier gelandet bin. Insofern, weil wir auch da häufig diese Menschen, weil wir andere Erwartungen an diese Menschen stellen. Die müssen sich doppelt so viel beweisen, doppelt so sehr anstrengen, damit sie für voll und wertig gesehen werden. Und auch da können sich dann auch im Erwachsenenalter noch Impostergefühle entwickeln.
Es gibt mir echt Gänsehaut, darüber nachzudenken und darüber sprechen wir auch gleich noch, wie sehr diese Menschen unter ihren eigenen Möglichkeiten bleiben, weil sie in einem Käfig stecken, den sie erstmal lange nicht sehen.
Den sie lange nicht sehen und man kann da sicherlich fragen, was ist zuerst Huhn oder Ei? In gewisser Weise baut sich dieser Käfig zum Teil auch selbst, aber in diese Dynamik kommt man nicht von alleine rein. Wir leben ja alle nicht im luftleeren Raum. Und also es gibt unterschiedliche Zahlen, aber es ist valide zu sagen, dass 70% aller Menschen mindestens einmal im Leben mit Impostergefühlen zu tun haben. Mehr Frauen als Männer. Wobei ich einfach auch glaube, dass Frauen sehr viel häufiger drüber sprechen als Männer. Und ja, das ist natürlich jetzt arbeitsmarkttechnisch und volkswirtschaftstechnisch und betriebswirtschaftlich, wenn ich jetzt aus der Personalerinnenperspektive denke, was ein Potenzialsverlust, wenn sich topqualifizierte Talente nicht trauen, den nächsten Schritt zu gehen, weil sie glauben, ich pack das nicht. Ich habe ja das, wo ich jetzt bin, eigentlich schon nicht verdient. Also wie traurig auch wirklich. Ne?
Ja, absolut. An der Stelle war es dir ganz wichtig und ich finde es auch einen sehr guten Punkt, darüber zu sprechen, wie grenzen sich Impostergefühle von Selbstzweifeln ab. Selbstzweifel sind völlig normal. Wir fangen eine neue Position an und sagen, oh je, sind diese Schuhe vielleicht zu groß? I don't know. Das sind Selbstzweifel, die sind völlig normal. Die hat wirklich jeder. Wie grenzen sich Selbstzweifel von diesen Impostergefühlen ab?
Ja, wie ich eingangs kurz umrissen hatte, ist das Impostersyndrom dadurch gekennzeichnet, dieses Gefühl, eigentlich habe ich es nicht verdient, das zu haben oder hier zu sein und ich mogel mich so durch. Also diese Idee von eigentlich bin ich eine Hochstaplerin oder ein Hochstapler. Und das ist eine kognitive Verzerrung, weil die Leute sind talentiert und ausgebildet. Ne? Das häufig spiegelt sich das auch nicht im Außen wieder. Spiegelt sich viel im Innen wieder. Und was das perfide ist, dass Menschen mit starken Impostergefühlen, wenn sie in unbekannte Gewässer kommen und sie was Neues lernen, sich was Neues erarbeiten müssen, aus ihrer Komfortzone rausgehen und sie entwickeln sich und entwickeln neue Fähigkeiten. Bei normalen Selbstzweifeln die werden irgendwann weniger. Ich kriege positives Feedback, ich gewinne mehr Selbstbewusstsein. Bei jemandem mit Impostergefühlen, die denken so, oh mein Gott, jetzt bin ich befördert worden, jetzt habe ich eine Gehaltserhöhung bekommen, jetzt muss ich ja noch mehr so tun als ob, weil jetzt ist die Messlatte noch mal höher. Also da steigt der Druck dann eher und diese Gefühle können sich paradoxerweise mit fortschreitender beruflicher Erfahrung und positivem Feedback sogar noch verstärken.
Weil sich einfach dieser, in Anführungszeichen, Beweis nicht einstellt. Man wird nicht eines Morgens wach und sagt, jetzt habe ich es verstanden, jetzt ist all das da, was ich brauche. Und ich glaube, dass Menschen mit Impostergefühle auch dafür prädestiniert sind, noch eine Ausbildung zu machen, noch ein Zertifikat zu machen, weil sie sagen, je mehr ich habe, umso besser kann es werden. Aber eigentlich ist ja das Gegenteil dann oft der Fall.
Ja, weil dann wiederum auch eine Ladehemmung, sag ich mal, da ist, das Gelernte wirklich anzuwenden. Und es ist interessant, dass du das gerade sagst, weil es manifestiert sich in unterschiedlichen Dingen. Also der eine prokrastiniert, der andere überarbeitet sich ständig. Grundsätzlich kann man sagen, Menschen mit Impostergefühlen fahren mit angezogener Handbremse, wenn es um ihre berufliche Entwicklung geht. Aber auch, dass so die Bestätigung immer im Außen gesucht wird. Das heißt, ich suche nach einer Beförderung, nach einer Gehaltserhöhung. Ich bin wahnsinnig, lechze nach positiver Bestätigung vom Außen, eben auch noch durch eine weitere Zertifizierung oder so. Aber das Gefühl der Befähigung oder Befriedigung danach ist halt total kurz, weil sehr schnell stellt sich wieder dieses Gefühl ein, ja Gott, aber eigentlich kann ich es ja doch nicht. Es war ja jetzt nur eine Ausbildung. Ist ja eigentlich nur total theoretisch. Wirklich können kann ich es ja immer noch nicht. Ne? Und das ist halt wirklich ein Teufelskreis, wenn man nicht lernt, diese Stimme zu integrieren und andere Umgehensweisen damit zu entwickeln.
Kommen wir zurück zu deiner Geschichte. Woran hast du gemerkt? Und du hast ja gesagt, das hat in der Uni schon angefangen. Dann kamen die Gespräche und du hast gemerkt, oh, ich bin nicht alleine, wie schön. Es hat einen Namen, es heißt Imposter-Syndrom. Wann hast du gemerkt, ey, ich bin so mit angezogener Handbremse unterwegs, es wird Zeit, diese Handbremse endlich zu lösen? Und wie sah dein Leben aus, als du mit angezogener Handbremse unterwegs warst? Was waren so rückblickend, vielleicht wenn du jetzt drauf schaust, so die Anzeichen dafür, dass du sagst, ja, Imposter-Syndrom?
Ja, also wie vorhin schon skizziert, rückblickend mit dem Wissen, was man jetzt hat, hatte ich das schon in der Uni, da fing es an. Für mich war irgendwann so der Punkt, ich muss jetzt was tun, erreicht. Da war ich schon relativ weit fortgeschritten, so in meiner beruflichen Karriere, habe auch schon im HR gearbeitet und hatte aber konstant das Gefühl, ich hatte einen totalen Perfektionismus. Ne? Also ich habe mich auf alles so akribisch vorbereitet, dass ich irgendwann rechts von links nicht mehr unterscheiden konnte. Ne? Habe unheimlich viel vorbereitet, nachbereitet, konnte die kleinste E-Mail nicht einen Tag liegen lassen, habe unheimlich viel Überstunden gemacht und war irgendwann mental, emotional, aber sogar körperlich so erschöpft, dass ich gemerkt habe und ich habe bemerkt, woran es liegt, weil ich ja diese Idee von Imposter-Syndrom schon kannte und ich kannte diese Gefühle in mir. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, wenn ich da jetzt nicht hinschaue und was mache, dann werde ich wirklich ernsthaft krank, weil ich war im wahrsten Sinne des Wortes am Ende meiner Kräfte. Und gleichzeitig war es so, dass wenn meine Chefin zum Beispiel zu mir kam und sagt, ah, hier, guck mal, da wird Stelle XY frei, willst du da nicht bewerben? Dachte ich so, oh Gott, Bewerbungsgespräch. Da merkt doch jeder, dass ich mich bisher eigentlich nur durchgemogelt habe. Ne? Also so wirklich Möglichkeiten, die mir sogar angeboten wurden, ausgeschlagen habe, weil ich dachte, eigentlich kann ich das gar nicht.
Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Denke ich gerade so drüber nach, dass man sich selber ja der ärgste Feind ist in dem Moment. Ja. Weil es kommt ja niemand anders und sagt, hey Vera, wir haben mehr von dir erwartet, sondern man sagt sich das selber, jeden einzelnen Tag. Und das ist ja kein Wunder, dass der Körper irgendwann sagt, sorry, hier bin ich raus.
Ja.
Weil man sich selber jeden Tag aufs Neue sagt, du bist ein Hochstapler, ein Lügner. Du gibst was vor, etwas zu sein, was du nicht bist.
Eigentlich, schrecklich. Eigentlich kannst du gar nicht gewinnen. Weil wenn du gelobt wirst, denkst du, wenn du wüsstest, ne, so, haha. Wenn du aber kritisiert wirst, weil wirklich mal irgendwas nicht so geklappt hat und dann gesagt wird, oh, da hätte ich aber ein bisschen mehr erwartet oder das habe ich mir anders erhofft, immer so, oh Gott, ne? Kleine Kritik, Goldwaage, man stellt sofort sich als Person und seine komplette Kompetenz in Frage. Also man kann einfach mit dem Imposter-Syndrom nicht gewinnen.
Was hast du getan, um die Handbremse zu lösen? Welche Stellhebel hast du bewegt und was war dein erster Schritt?
Wie gesagt, so der erste Schritt, die Erkenntnis, das war ganz wichtig, dass ich auch explizit auf die Suche nach professioneller Begleitung gehen konnte. Also ich habe mir dann Unterstützung gesucht in Form von Coaching, von Mentoring und habe dieses Thema auch explizit angesprochen. Und mit dieser Begleitung habe ich gelernt, meinen Anspruch zu überdenken an mich selbst, habe meinen Umgang mit Fehlern und Nichtwissen zu überdenken gelernt. Und irgendwann war ich an einem Punkt, wo diese Gefühle nicht weg waren, aber wo ich weiß, wenn sie hochkommen, ich kann sie als solche erkennen und kann sie dadurch so ein bisschen von mir loslösen. So im Sinne von, es ist ein Teil von mir, aber es definiert mich nicht. Meine Ängste definieren mich nicht. Und das so loszulassen, das war bei mir der Punkt, wo ich sage, ich habe es jetzt im Griff. Und es gibt Höhen und Tiefen und manchmal ist es stärker und manchmal weniger stark, aber ich kann es proaktiv, ich kann proaktiv gegensteuern.
Das so ist es, ne? Es ist nicht immer komplett weg und auch heute hast du sicherlich auch noch Momente, wo du sagst, ah, die Stimmen kenne ich, aber der Umgang damit ist ein ganz anderer und der Käfig ist nicht mehr da und diese Gedanken ja, bestimmen nicht mehr darüber, was du machst, wie du dich fühlst und wie du mit dir selber sprichst.
Ja. Und du bist ja auch systemische Coachin, wie ich auch, so dieser Umgang mit inneren Anteilen. Ich sage meinen KundInnen auch immer, ich persönlich glaube nicht, dass das komplett für immer weggeht. Es ist ein innerer Anteil, den du integrieren kannst, der aber nicht dein Leben treiben muss, ja, sondern andere, stärkere, konstruktivere Anteile von dir können dich treiben. Und du kannst dich jetzt in den Fahrersitz setzen und nicht die Imposterstimme. Meine heißt übrigens Oskar aus der Tonne. Die hat einen Namen.
Sehr schön, den Anteilen auch Namen zu geben. Ja. So eine Übung habe ich mit meinem Coach vor ein paar Monaten auch gemacht. Und es ist immer toll, sich anzuschauen, wer ist denn da und was hat der Anteil zu sagen?
Genau.
Und wo ist der Anteil vielleicht auch ein bisschen zu laut? Und bei mir war ganz spannend, ich dachte, da ist ein Anteil, dem ich einen Namen gegeben habe, obwohl es eigentlich gar kein Anteil war, der noch irgendwie Teilhaber dieser Gesellschaft war und den ich dann verabschiedet habe. Also da vielleicht ein kleiner Exkurs, sich die persönlichen Anteile anzuschauen. Mhm. Was habe ich denn da an meinem inneren Tisch sitzen? Wie sieht mein inneres Team aus?
Genau.
Das ist sehr, sehr hilfreich.
Ja, genau. Das ist auch eine Übung, die ich sehr, sehr, sehr gerne mache, die ich da sehr, sehr stark finde in dem Zusammenhang.
Du hast für dich die Stellhebel gedreht. Du sagst heute, die Gefühle sind noch da, der Umgang damit ist anders. Und du hast dich auf die Reise gemacht, auch Menschen dabei zu begleiten, mit ihren Impostor-Gefühlen ja besser umgehen zu können. Mit welchem oder an welchem Punkt ihrer Reise kommen Menschen zu dir? Nimm uns mal mit in die Arbeit mit dir. Wie können wir uns das vorstellen? An welchem Punkt kommen Menschen zu dir? Welche Ebenen schaut ihr euch an?
Menschen, die zu mir kommen, stehen beruflich meistens, also sind beruflich schon sehr etabliert, haben mehrere Jahre, sogar bis Jahrzehnte Arbeitserfahrung und ihr Ausgangspunkt oder Start ihrer Reise ist sehr unterschiedlich, aber was sie gemeinsam haben, sie befinden sich in irgendeiner Form in einer beruflichen Umbruchssituation. Das heißt, sie bewerben sich gerade auf neue Stellen, sie wollen sich beruflich weiterentwickeln, sie kehren gerade aus der Elternzeit zurück, sie sind gerade befördert worden und weil in diesen Momenten ihre Kompetenz oder Erfahrung auf dem Prüfstand steht, auf der einen oder anderen Weise, meldet sich bei ihnen die Imposterstimme und sagt, du machst hier erstmal gar nichts. Genau, also das ist so der Ausgangspunkt. Und ich arbeite mit den Menschen jetzt grob zusammengefasst, weil ich habe nicht so den 5-Punkte-Plan und dann funktioniert, sondern meine Begleitungen sind immer maßgeschneidert auf Person und Situation. Aber wir schauen auf das Thema, woher kommt's und was sind meine Triggersituationen? Wie ist meine Reaktion? Also was ist meine Coping-Strategie und wie kann ich die konstruktiver gestalten? Und an dem Thema Stärken-Ownership, also mein Business heißt auch Own Your Strengths, weil wir Impostorinnen, wir gucken ja gerne auf unsere Schwächen und nehmen unsere Stärken irgendwie als selbstverständlich hin, aber das ist gar nicht so, weil unsere Stärken sind einzigartig und großartig und es ist häufig schwierig für die Leute, das so zu akzeptieren und dementsprechend dann auch schwierig, das zu artikulieren. Und das sind so die, ich sag mal so die drei Säulen, die bei mir grundsätzlich vorkommen. Genau, das ist so mit meinen Klientinnen, aber ich gebe seit einiger Zeit auch Workshops für Gruppen, für Organisationen und Firmen, zum Beispiel im Rahmen von Potenzialentwicklungsprogrammen. Also viele Arbeitgeber haben mittlerweile auch erkannt, dass das ein Thema ist.
Wow, was, wichtig.
Was im Sinne von Talentförderung relevant sein kann. Und auch das wird ganz gerne genommen und kommt ganz gut an.
Wie gehst du so eine Gruppensession an? Mhm. Weil es ja doch sehr persönliche Geschichten sind, die dahinter stecken. Mhm. Und vielleicht auch was, und es kommt natürlich jeden auf die Gruppe an, auf das Team, da es schwierig ist, das Eis zu brechen, bis einer sagt, kann ich mich mit identifizieren?
Ja, ich biete das, also wovon ich absehe, ist zu sagen, oh, hier ist ein Team aus bunt gemischten Charakteren, die einen mit Impostergefühlen, die andere aber eher mit dem Dunning-Kruger, also konstanter Selbstüberschätzung, sondern ich achte schon drauf, dass die Leute sich dezidiert dafür anmelden, weil sie das bei sich schon erkennen. Und dann steige ich auch meist so mit meiner eigenen Geschichte ein und teile so ein paar Beispiele und nach 10 Minuten, wie du vorhin auch, sitzen die Leute da und nicken. Und wenn man dann merkt, ich bin hier in einem Safe Space unter Gleichgesinnten, wir haben ähnliche Herausforderungen und ähnliche Ängste, da fällt das sich öffnen dann meist gar nicht mehr so schwer. Und gleichzeitig machen wir dann natürlich auch so Breakouts und kleinere Gruppen, dass jetzt nicht immer alles so im Plenum besprochen werden muss. In manchen Kontexten ist das einfacher, in eher traditionelleren Kontexten, wo die Leute nicht so gewohnt sind, bei der Arbeit offen über sowas zu sprechen. Da läuft es manchmal etwas langsamer an, aber ich hatte bisher keine Gruppe, mit der es nicht geklappt hat.
Das spricht nur für dich.
Ja, spricht aber auch dafür, Impostor, also, ja, vielen Dank.
Ja, Punkt.
Vielen Dank, Punkt. Und aber auch dafür, was ein Bedarf besteht, welchen Bedarf die Menschen haben, darüber zu sprechen und sich Hilfe und Begleitung und Unterstützung zu suchen, weil sie wirklich darunter leiden, also bis hin zu Depressionen, ne?
Du hast auch am Anfang gesagt, dass wenn wir sehen, dass die Menschen so komplett unter ihrem eigenen Potenzial bleiben, so sehr, dass es sie krank macht. Mm. Und du hast auch vorhin gesagt, das hätte so einen Vorteil auch für die Wirtschaft, wenn die Menschen am richtigen Fleck wären, mit dem Selbstbewusstsein, was sie brauchen, um da wirklich auch komplett aufgehen zu können. Dann ist es natürlich schön zu sehen, dass einige Firmen das schon erkannt haben und gesagt haben, berufliches Selbstbewusstsein, das ist eine Säule, auf die wir bauen müssen. Was braucht es deiner Meinung nach noch in der Arbeitswelt oder was muss passieren in der Arbeitswelt, dass das Thema flächendeckend Anerkennung findet?
Ja, seit der Corona-Pandemie ist das Thema so Mental Health, Mental Wellbeing am Arbeitsplatz ohnehin in vielen Firmen und bei vielen Arbeitgebern hat eine andere Präsenz und Sichtbarkeit. Und ich glaube, das hat auch dem Thema Türen und Tore geöffnet. Ich glaube, was man grundsätzlich als Arbeitgeber noch tun kann, dass man einfach schaut, haben wir hier wirklich realistische Standards und realistische Erwartungen. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, irgendwie Experten sind gefühlt immer die anderen. Ich weiß zu gut, wie es ist, dass total gerne Generalisten mit unterschiedlichen Erfahrungen genommen werden, aber dann sollen sie auch bitte in jeder der Erfahrungen 10 Jahre Arbeitserfahrung haben. Und das ist ja wiederum total unrealistisch. Ja, also einfach so ein bisschen ein klareres Bild, was erwarte ich wirklich und was ist nice to have, und das dann aber auch entsprechend zu kommunizieren und zu transferieren in Leistungsbewertungen, ins Recruiting, in die Art, wie irgendwie wie Benefits und Boni etc. vergeben werden. Also das ist etwas, was Arbeitgeber tun können. Und grundsätzlich gesellschaftlich, also LinkedIn kann total inspirierend sein, aber LinkedIn kann einfach auch ein totaler Killer sein, ne? Wenn man so Tendenz zum Vergleichen hat und da gelingt immer allen im Schlaf alles mit LinkedIn.
Die erste Million in 10 Stunden
genau,
Schlaf.
Ich muss mich nicht mal anstrengen und gerade eingestiegen, im nächsten Jahr schon irgendwie befördert. Und man denkt sich so, oh Gott, also einfach so ein bisschen schauen, alle anderen kochen auch nur mit Wasser. Und das, was nach außen gezeigt wird, ist immer das, was geklappt hat. Aber niemand sieht, was alles nicht geklappt hat. Und diesen Rattenschwanz an, was nicht geklappt hat, das haben wir alle. Wir reden nur nicht drüber. Und ich glaube, je offener vielleicht wir auch damit umgehen, desto realistischer werden auch so Plattformen wie LinkedIn hoffentlich irgendwann.
Ja, das stimmt. Und das sieht man hier und da schon mal eine Tendenz. Aber natürlich sprechen wir am liebsten über das, was uns sehr gut gelungen ist. Dann ist es nochmal in der Schriftform, da lässt sich das noch schöner erzählen. Vielleicht
genau.
Etwas überspitzt, vielleicht ohne die ganzen Tiefschläge dazwischen. Und dann entsteht ein Bild, mit dem man sich vergleicht und sagt, das Bild treffe ich nicht ganz, deswegen bin ich ein Versager oder eine Versagerin.
Genau. Oder ich bin in der gleichen Position, aber eigentlich nicht dafür qualifiziert.
Ja, und oder ich habe nicht so viel zu sagen wie die Person.
Genau.
So, ich weiß nicht, was ich posten würde. So, und das ist natürlich auch ja eine total toxische Bubble, in der wir da manchmal auch unterwegs sind. Ich habe es eben auch gesagt, das Thema Selbstbild ist ja auch ein ganz großes Thema, das wichtigste Thema. Als Impostor ist man sich ganz oft der ärgste Feind, weil man permanent mit dem Finger auf sich selber zeigt und sagt, das dauert nicht mehr lange, bis irgendjemandem auffällt, dass du eigentlich gar nichts kannst. Wie schaffe ich es, ein positives Selbstbild zu kreieren, das ich mit mir rumtragen kann, das sich gut anfühlt, wenn ich über Jahre hinweg das eigentlich permanent drangsaliert und vergiftet habe?
Genau das zu erkennen, ist erstmal total wichtig. Ich habe hier über Jahre ein Bild von mir kultiviert, über anderes Feedback hinweg. Sowas geht nicht über Nacht weg. Wenn ich dann mal sage, okay, ich erkenne Imposter-Syndrom, ich gehe jetzt mal zu einem Coaching oder lese mal ein Buch, dann ist das nicht weg. Den Druck rausnehmen, das ist ein Marathon und das ist knallharte Mindset-Arbeit und das kann lange dauern. Und das aber auch zuzulassen und kleine Erfolge feiern, anstatt zu denken, ich muss das jetzt irgendwie über Nacht überwinden, weil sonst kann ich das auch wieder gleich als ist mir nicht gelungen abhaken. Das ist ganz wichtig. Und ja, wie ich vorhin schon sagte, ich persönlich sehe so davon ab, zu sagen, so das sind die 5 Schritte, die du gehen kannst, weil jede Situation, jede Triggersituation, Ausprägung ist doch sehr individuell. Und ich fühle mich da auch immer so ein bisschen unseriös, wenn ich suggerieren würde, weil das hier geklappt hat, klappt das bei jedem. Woran jeder arbeiten kann, ist zu lernen, diese Stimme, weil letztendlich ist es ja ein Anteil, eine Stimme, die so zu externalisieren, dass man sagen kann, okay, du bist jetzt nicht mein Lieblingsnachbar, aber ich akzeptiere, du bist mein Nachbar. Und durch diese Loslösung davon auf die Coping-Strategien zu gucken und dazu mehr nachhaltig, zu gesünderem Verhalten und aber auch dann mehr Selbstbewusstsein, sich neuen Dingen zu nähern, sich selbstbewusster auch dem Nichtwissen zu nähern. Zum Beispiel, wenn ich mich irgendwo bewerbe und sehe, oh, da ist irgendwie ein Unterpunkt, den kann ich noch nicht. Ja, passt. Und das ist so der Weg, den ich vorschlage zu gehen, aber wie er gegangen wird, das sieht bei jedem sehr individuell aus.
Und das ist auch wichtig zu sagen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, nur weil bei dem einen das schnell ging oder so einfach aussieht, das sieht ja meistens auch nur einfach aus, haben wir ja auch drüber gesprochen, heißt es nicht, dass genau das im Cookie-Cutter-Prinzip auf mich anzuwenden ist.
Genau, ja, und so einfach so, nicht Gnade, aber so Nachsicht mit sich selbst. Ich bin hier auf einer richtig krassen Lernreise, weil diese Imposter-Gedanken entstehen durch Glaubenssätze, die zum Teil schon in der Kindheit eingepflanzt wurden. Und dann steht da vor mir so eine 55-jährige Frau und sagt so, und jetzt bin ich aber schon so lange und das ist immer noch nicht, ja, natürlich nicht, weil das wird dir seit 50 Jahren erzählt und jetzt erzählst du es dir selbst. Natürlich geht das jetzt nicht einfach so weg, nur weil wir uns beide mal 30 Minuten unterhalten haben. Und ich wünsche jedem, der damit zu kämpfen hat, dass sie an den Punkt kommen, sich zu sagen, ich bin es mir wert, ich investiere jetzt da rein, ich nehme mir die Zeit, ich suche mir eine Begleitung und ich bin es mir wert, dass ich zu meinen Stärken stehen kann und durchstarten kann und meine Träume verwirklichen kann und mich nicht selbst zu klein halte.
Wunderschön. Das hast du wirklich wunderschön gesagt. Was mir gerade noch so durch den Kopf geht, ist, wenn wir nochmal auf das Thema Arbeitswelt zurückgehen, dann braucht es natürlich einen viel, viel menschlicheren Umgang. Nicht nur mit uns selbst, sondern auch in der Arbeitswelt, was natürlich absolut dieser Leistungsgesellschaft gegenübersteht. Wir erreichen eine Aufgabe innerhalb der vorgegebenen Zeit und dann heißt es, naja, gut, dann machst du auch noch das.
Ja, ja.
So, es ist ja immer nie genug. Und du hast gerade eben drüber gesprochen, viele Arbeitgeber erkennen das, aber du wirst es vielleicht als HR-Dame auch bestätigen, ich komme auch aus dem HR, dann ist es ja oft so, ja, HR, mach mal ein Training dazu, zu Empathie, zu Self-Care oder was auch immer es heißt. Denn die Leader haben ja dafür gar keine Zeit, sie müssen sich ja ums Business kümmern.
Ja.
Inwiefern wünschst du dir, dass da mehr Menschlichkeit nicht nur von HR geschult wird oder wer auch immer die Trainings macht, sondern wirklich das auch in den Führungsalltag eingebaut wird?
Ja, ein Leitmotiv für mich als Personalerin ist immer change structures and systems, not people. Ich finde, dass Maßnahmen, die am Personal, am Individuum ansetzen, die haben ihre Relevanz und die sind total wichtig, gerade wenn es jetzt um Kompetenzaufbau geht. Aber so ein individueller Kompetenzaufbau kann nicht über dysfunktionale Strukturen hinwegtäuschen oder die überbrücken. Irgendwann fängt es an zu kriseln. Und was ich mir da in der Tat wünsche, ist, dass A, solche Dinge wie wir sie jetzt besprochen haben, Empathie, Zweifel, Scheitern und Lernen, dass die A, in der Chefinnenetage ankommen und von dort auch aufgegriffen und auch dort kommuniziert werden. Und dass eben nicht nur auf irgendwie das nächste Training geschaut wird, sondern wirklich geschaut wird, okay, wie sind denn unsere Strukturen, unsere Prozesse, unsere Entscheidungsfindung? Propagieren wir das eine, entscheiden wir aber ganz anders? Dass da auch eine Kohärenz besteht und nicht das eine gepredigt, aber das andere getan wird, sodass der geneigte Impostor oder Impostorin dann da sitzt und sagt, ach, habe ich doch gewusst, liegt wieder an mir. Ne? Wogegen es einfach an falsch geplanten oder falsch aufgesetzten Prozessen liegt. Ich muss sagen, ich empfinde das als eine Herausforderung, weil ich ja selbst im Alltag immer sehe, die Bemühungen, sehe, dass unterschiedliche Abteilungen, unterschiedliche Ebenen, Strategie, operative zusammenarbeiten, was manchmal klappt, manchmal aber auch irgendwie nicht klappt, was dann an unterschiedlichen Ressourcen oder eben dem Fehlen dieser Ressourcen auch liegt. Genau, aber jetzt gehen wir richtig in die Organisationsentwicklung. Ich glaube, da ist noch eine ganze Menge zu tun. Was ich sehr positiv begrüße, ist, dass auch durch so unterschiedliche Frauennetzwerke und dass dadurch, dass mehr langsam, aber sicher doch etwas mehr Diversität auch sichtbar wird in Führungsebenen, dass dadurch auch andere Themen und andere Biografien zum Tragen kommen, wo Menschen darüber sprechen, so habe ich angefangen und jetzt bin ich hier. Das heißt, es gibt irgendwie nicht die eine Biografie, die dahin führt, sondern viele Wege führen nach Rom.
Das gilt nicht nur für Organisationen, sondern auch für die Menschen in den Organisationen. Und ich glaube, das schließt den Kreis perfekt unserer Unterhaltung heute. Zum Abschluss. Dein Motto im Coaching lautet, du bist, du kannst, du wirst. Was bedeutet dieses Motto für dich? Und was ist darauf aufbauend, abschließend dein Tipp für alle, die jetzt sagen, jetzt möchte ich für mehr berufliches Selbstbewusstsein für mich persönlich losgehen.
Was bedeutet es für mich? Es bezieht sich auf den Namen meines Unternehmens, Own Your Strengths. Ich glaube felsenfest, dass in uns allen mehr steckt, insbesondere in den vermeintlichen Impostorinnen. Du bist viel, du kannst viel und du wirst auch viel machen. Wir müssen nur irgendwie die verkrusteten Glaubenssätze, die oben drüber liegen, aufbrechen. Das heißt nur, das ist ja wirklich ein Stück Arbeit. Genau, also daher kommt das. Und ich habe neulich ein schönes Zitat gelesen. Ich weiß leider nicht mehr genau, wen ich zitiere, aber traue deinen Ängsten nicht, denn sie kennen deine Stärken nicht. Und mein Tipp für alle, die für mehr berufliches Selbstbewusstsein für sich losgehen wollen, würde ich sagen, setzt da an, beschäftigt euch mit euren Stärken, macht einen richtig guten Stärkentest, nicht aus der nächsten Zeitschrift, sondern wirklich einen psychologisch-wissenschaftlich fundierten und legt damit los und nutzt das und arbeitet mit diesem Wissen und diesen Erkenntnissen, die dieser Test euch liefert.
Vielen, vielen Dank. Und ich darf verkünden, du hast für alle die jetzt sagen, was sie gesagt hat, trifft mich mitten ins Herz. Ich möchte unbedingt mit Vera zusammenarbeiten. Noch ein kleines Goodie mitgebracht. Erzähl uns mehr zu dem Goodie, das du dabei hast.
Ja, ich habe ein 5-moduliges Mentoring-Programm für Menschen, die sagen, ja, ich erkenne, diese Gedanken sind bei mir ganz tief verhaftet und ich möchte mich mit meinen Impostergefühlen ganz grundlegend auseinandersetzen und sie integrieren lernen. Dieses Mentoring-Programm heißt Own Your Strengths, 5 Module, 10 Wochen. Und für die ersten 3 HörerInnen, die über diesen Podcast mit einem Coach, den wir später nennen oder verlinken, sich bei mir melden, die bekommen 15% Rabatt auf dieses Mentoring-Programm.
Herzlichen Dank. Da muss ich schauen, dass ich mich nicht zuerst bei dir anmelde. Nein, ich laufe außer Konkurrenz. Herzlichen Dank, liebe Vera, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und ich bin mir sicher, dass viele jetzt sagen, hey, wie schön, ich bin nicht alleine. Es geht mir nicht alleine so. Und es gibt einen Weg aus diesem Käfig raus. Deshalb herzlichen Dank für deine Arbeit, für deine Worte, für deine Inspiration heute, für deine eigene Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Und ja, herzlichen Dank, dass du im Podcast warst.
Vielen Dank, dass du dem Thema eine Plattform bietest. Und ja, danke für das schöne Gespräch.